Ja, hallo, hier ist Felicia Herrschaft. Heute eine Axiom-Sendung mit einem Thema wieder zur Wissenschaft. Und zwar werden wir heute über Partizipation sprechen, über den Begriff der Partizipation und inwiefern dieser ein politisches Prinzip darstellt. Das ist ein Interview, das mit Volker Gerhardt in der zweiten Stunde dieser Sendung dann gespielt wird. Und hier im Studio ist zu Gast Anita Jari. Sie ist Promovendin und arbeitet über The Reification of the Political. Und sie schreibt in Chicago eine Dissertation, aber auch hier in Frankfurt bei Axel Honneth. Und zwar ist diese Dissertation, The Reification of the Political Critical Theory and the Possibilities of Politics, eine ist a study of the concept of reification in the work of Marx, Lukács and Adorno. Through this study of reification, versucht sie eben, und das wieder in Englisch, recovery of the critique of reification as a central understanding of the impediments to and the possibilities for democratic practice in the present. Das ist dann auch eine Frage, die wir in der ersten Stunde besprechen werden und dann eben versuchen auch überzuleiten über ein aktuelles Thema, nämlich über die Demokratisierung in Afghanistan zu sprechen. Das ist dann ein Interview mit Benjamin Buchholz, der über den politischen Mythos der Lawyer Jirga in Afghanistan arbeitet und eben als Iranist in Afghanistan gewesen ist, um eben jetzt die unterschiedlichen Versammlungsformen in Afghanistan zu untersuchen. Hello Anita.
Hello Felicia. Thank you for having me on the show.
Yeah. Wonderful. I give you more the microphone. That's great that you are here in this show because you are a political theorist and this is what you're doing in your PhD, but you are a musician and a singer as well.
That's right.
So you choose some of the music we heard.
What we were just listening to was some music from Baluchistan. I thought it was appropriate because we're talking about Afghanistan later.
Yeah.
And it's called, it's from a collection of recordings called Music of Ecstasy and Healing.
Yeah. Yeah, this is really something where we should talk about later, what healing can mean, maybe, or reconciliation probably in this country through this democratization. But first, maybe you would like to describe a little bit more about your dissertation project, because I would have one question. You are saying here, theories of radical democracy underscore the constitutive incompleteness and instability of all political identities and the impossibility of any single identity, for example, class, to stand for the universal. In this sense, most theories of radical democracy are post-revolutionary theories. They no longer seek to theorize the historical conditions for the possibility of revolutionary break. So the question would be, what is the meaning for our life world if theories, post-revolutionary theories, no longer seek to theorize the historical conditions in which and institutions in which revolutionary breaks came up? What kind of meaning has this for an idea of radical democracy?
Yeah, I think that's a very important question. I guess I should say that when I speak about theorists of radical democracy, I'm speaking primarily of currents in American political theory, such as, for example, Ernesto Laclau and Chantal Mouffe, as well as in France, theorists such as Jacques Rancière, for example, and there are many other examples, who have this very insightful way of thinking theories of democracy post-Marxism. So an attempt to think radical democracy, but to think democracy as something that is no longer something that is dependent upon historical conditions, that isn't presupposed anymore by, doesn't presuppose some kind of unitary class subject. And for all of that, I think it's these are extremely helpful developments in political theory that have taken place in the last 20 years in trying to think through contemporary possibilities for democracy. But the problem that I see is then we have, what we're presented with is a very formalistic conception of what democracy is. So that democracy now removed from an institutional context as well, so politics of the state, for example, democracy as a regime, removed from that as well as removed from some kind of more substantial notion of politics that you get in Marxism. The problem I see then is that this notion of democracy ends up being too formal. It is ultimately a kind of it's ahistorical and ultimately doesn't necessarily give guides to what kinds of emancipatory moments we have in capitalist society today. So the problem that I see is that it's a theory of democracy that's too separated from conditions, from substantial conditions of what democratic practices are. And so I guess the significance, your question is about the significance in terms of our life world, or do you mean mm-hmm. in terms of our practice, how
life world in a way of a structure of thinking,
mm-hmm.
If that the theories of radical democracy, like from Necri and Hart, are still stopped to think about the possibility of a revolutionary break, mm-hmm. What has this to do with our understanding of our historic conditions and our understanding of what is the political.
Mm-hmm. In one sense, it's very appropriate because I think most people would see, most people would agree that it's unrealistic to try to think democracy as some kind of revolutionary break, because in that sense, it might be something that actually neutralizes political possibilities if we're always waiting, I guess, for the revolution is the cliche.
Yeah.
And so in that sense, I think it's perfectly apt. The problem that I do see, however, is that then there's no directionality to conceptions of politics, which I think is an equally problematic dimension, that then politics against the state in a lot of these theories ends up being something that simply repeats itself in a kind of very formalistic structure. So politics will always be something that explodes in almost an anarchistic fashion in spontaneous moments against solidified forms of practice, the state, against structures of capitalism, against the economy, etc. But then we always have this repetition of a very formalistic structure of politics instead of understanding, well, how then does emancipation function, or what kind of progress is possible, I guess. I mean, I use the word progress with hesitation, but on the other hand, I think it's important to think through how we can think of politics in a more directional way.
Yeah.
Can it go somewhere, or are we stuck in a kind of perpetual bad infinity of politics against some kind of reified structure?
Yeah.
And so that's, in a sense, why my dissertation wants to think through this problem through the lens of the concept of reification.
Yeah, that's right. And if you are formulating a kind of critique of reification, this has a kind of historical a line or tradition in how in Frankfurt reification is discussed or relating to these philosophers. But you want to try to bring up a political theorizing, and you think that in this critique of reification there can be a source for developing a new metapolitics for our times. So what do you mean by metapolitics through this critique of reification?
Well, in a sense, that's a very theoretical point that I'm trying to make about what is the function of political theory in relation to political practice. I think this is a very important question for political theorists because for politics in general, because I think that as far as political philosophy is concerned, it seems to always be a move of displacing actual politics. I mean, the question is, can political theory actually say anything anymore that is useful for illuminating the conditions of political practice? Or instead, is it always simply misunderstanding the conceptions of real practice, or always attributing positions to actors, or simplifying the concrete conditions of politics? So in a sense, I'm trying to say that if political theory has anything to say about politics at all, then it is at a meta-political level. It is to try to think through a structure that is heterogeneous from our phenomenological perspective in politics. So that's what political theory, in a sense, has to offer.
Yeah.
That it is something that's not directly... So a critique of reification is something that abstracts from the experience of subjects themselves.
Yeah.
And that's been conceived as, in the history of political thought, as something problematic, that it's always... It means attributing false consciousness or something, attributing reified consciousness to actors, or etc. But I want to try to think through that problem, because I think the problem is there's a problem with just abandoning political philosophy. I think then politics loses something as well.
Yeah.
So in that sense, that's the point I'm trying to make about thinking through a new meta politics of our time. It's that I want to say that there's still some kind of use towards thinking through practice at a theoretical level.
Yeah, and if I relate again to your proposal, then you're saying that you chetisoned that analysis of how we can think a radical politics moves beyond the theoretical impasses in which we face political thought and practice today. And you say that is a real confrontation with the transformations that we have evacuated, cherished, which has an evacuated, cherished notion of the political. And how would this confirm politics again as something essentially similar to what it has always been. And you're saying then that your contention is that rather than reject metapolitical theorizing, the task of political theory today is to theorize a new metapolitics for our time because of the envision, because that can envision a transformation of society. So in which kind of way you see this transformation of society?
Well, the way I mean that in trying to think about how political theory has a special place in imagining real political transformations,
yeah,
and transformations in the structure of capitalism is that I think that what I'm trying to say actually is that if we stick to a politics, this formalistic conception of politics, which is always simply trapped within a logic, for example, of the state, then I think that that does foreclose certain thinking through radically new forms of politics. I think what I'm trying to say there really is just that I'm trying to say that theory has a place for trying to think through what it could mean really to have transformation, even though in the realm of the life world of politics, radical transformation is so always something that is elusive because politics operates at the level of the everyday. Politics isn't something appears to be something where reforms take place. It's not in the experience of subjects engaging.
Yeah.
I don't think that it's hard to say what does revolution or what does complete transformation mean.
Yeah.
Right. And I think that's the really important contribution, for example, of a lot of these theories of radical democracy, is they're trying to move through the phenomenology of politics and to say, from the experience of political actors, politics always takes this structure of contestation of the state, and that just repeats itself, and that's the movement of politics, and it's presumptuous to try to say that there's anything more than that, because that's how it appears from the perspective of political actors. And in a sense, I agree with that, but I want to say that at a remove from the phenomenology of politics, we can try to think through at a metapolitical level, then what does transformation mean?
Yeah. And this view on transformation, it would be maybe an interesting question to think about how does reification is transformed now, and how individual experience that they are objects, or that they are made to objects, or that they are relating to one another through the exchange of commodities, that this can be a kind of reification process. So what kind of, how did the reification change through this labor process idea from Marx? And
so you mean do contemporary manifestations of reified consciousness or reification, are they somehow fundamentally different or new? Mm-hmm. From I would say certainly with changes in the way in which capitalism has been structured, the forms of reification and forms of reified consciousness have changed. How exactly? I mean, one way we could think of this is the avenues in which we see politics as something emancipatory has changed.
Yeah.
And in that sense, I would say that in late capitalism or in the neoliberal phase of capitalism or whatever we have today, this form of reification takes a very particular form in that in certain societies in America, for example, which is where I have the most experience with the political context, I would say that there's a kind of sense that the traditional avenues of political struggle or politics no longer carry the power to actually cause transformation, or even to bring about much more modest things than transformation, such as a kind of temporary forms of justice, or even I think that people have really, at least in America, really lost faith in the potential of the traditional forms of politics as something that can bring about change. And I think that this is one hallmark of what reification is. It's that it's a kind of passivity of the human in relationship to social structures, and it's a kind of acceptance of the fact that that the political and social world will remain as it is and is not actually brought about or structured by our practice, by human beings' practice. And that's what I find so interesting about this notion of reification, in a sense, because it tries to theorize this form of consciousness as something that's subject to transformation, that it is something that inheres in consciousness, but it's something that we can think through and potentially overcome. But that's where I find the power of the concept, is that it describes a certain pervasive condition of how people relate to politics today, at least in some parts of the world.
Yeah. And one aspect is that you're doing a case study about the Frankfurt School and the student movement of the 60s. Because they had the... Or is that a misunderstanding?
No, that's in there, although it's not really been worked out yet.
Okay, but because you're saying here, there, and maybe that's interesting, because there were this theoretical debate over reification, and here in the 60s, through Marcuse and Adorno, and in the Frankfurt School, and now Honneth is... developing this idea in the way how he published 2005 this book Verdinglichung, and you are relating in your work to that book, and you are interested in this aspect of forgetfulness of recognition. And Honneth is saying in this study, wenn der Kern aller Verdinglichung in einer Anerkennungsvergessenheit besteht, dann müssen ihre sozialen Ursachen in Praktiken oder Mechanismen aufzusuchen sein, die ein solches Vergessen systematisch ermöglichen und verstetigen. Und genau das ist dann eigentlich interessant, dass der Kern der Verdinglichung jetzt Anerkennungsvergessenheit sein soll. How do you explain this transformation from reification through the life world of also über den Warenaustausch zum Beispiel und über Fetischismus zum Beispiel, Warenfetischismus, zu Anerkennungsvergessenheit als ein Phänomen, wenn es nicht nur Teilnahmslosigkeit ist, die sich zeigt, wenn eine Gesellschaft durch Verdinglichung gekennzeichnet sein könnte, durch kapitalistische Strukturen zum Beispiel.
Well, when you say how do I explain that, do you mean how would I say that corresponds to a certain social transformation, or
does this correspond to your work on the reification of the political?
Well, basically my approach differs from Honneth in this respect, and so you've looked at some of my work on that, I believe. What I'm trying to say when I talk about Verdinglichung is something quite different from this idea of the forgetfulness of recognition. I believe that that describes one aspect of it, the phenomenological perspective of it. But what concerns me more is the abstract dimension of Verdinglichung. So when Honneth speaks of reification, what he wants to describe the kind of dimension of reification that pertains to interactions, I would say almost face-to-face interactions in daily life. And he wants to speak about how reification takes place as a forgetfulness of recognition between subjects who treat one another, for example, as objects. And that what this appears as is a forgetfulness of a kind of prior recognition that he says is presupposed by our very being in the world, presupposed by mm-hmm. our knowledge of other human beings, etc. And what I see useful in the analysis of reification is precisely not only this level, but actually the more abstract level. So it's not only that human beings, under certain circumstances and in certain societies, come to treat one another as things, so-called as things or objects, but that actually the social relation itself becomes thing-like, so that the social relation itself becomes something abstract that and no longer something that is subject to determination or control or the agency of the individuals who participate in it. So you could see why this fits with the analysis of fetishism or of a kind of more societal perspective on what reification means. It's not only that in our individual experience we come to treat other human beings as things. That may be the case, but really I think the deeper problem that's being described by reification is that in certain societies are very forms of social mediation. Mm. That is, we're linked to thousands, millions of other human beings in a social relation that comes to be abstracted from our experience. Mm-hmm. And we no longer perceive this relation as something that's subject to our own agency. And so in this sense, that's where my approach differs greatly from what Axel Honneth means when he speaks of Verdinglichung.
Yeah.
It's a different phenomenon because he's speaking of Verdinglichung in a very concrete sense, and I want to grasp its more abstract dimensions, because I think that is one of the greatest political problems we face now, is that human beings can no longer perceive the relationships that they have with other people as relations, in a sense, as being something that we can control, as being something that we can transform. And so, for me, abstraction is actually the most important element.
Yeah, yeah. If that is so abstract, how can people who probably live in a traumatized society or vulnerable society like Afghanistan reconciliate or heal through maybe deliberation or democratization, as because it's not clear mm-hmm. if we can say they stay in a situation where our Afghans in the Afghan society stay in a situation where they are not able to recognize the other in a relation to them because of this cruel system of the Taliban before, they are afraid of being, maybe thinking about being in relations. But this is something which is coming up, maybe it's in families, but it's not something which you can observe on the streets, mm-hmm. really. It's more that you have this idea that they are observing you and you are observing and how they observe in this rule and how people have to deal with this new situation that they are coming from the rural areas to the city, that they have to experience and learn to how to deal with the city and so on. So there are a lot of things overlapping what the emotions of people maybe who should like to struggle more or to establish democratic structures, but there is something which is overlapping. So mm-hmm. what kind of terms would you think could be adequate?
Yeah, and the question is, could this condition somehow be described as a form of Verdinglichung?
Yeah.
And I mean, I think in a sense, yeah, when the situation that you're describing does sound like a kind of lack of what we've discussed as Teilnahmslosigkeit, that people come to relate to the social world purely as observers.
Yeah.
And that and so the question is kind of, can what terms could be used to describe this, and how can we think through the process of moving beyond this to a process of self-determination or democracy.
I think
that's and in this sense, actually, I think that Honneth's framework is helpful for thinking through this, because it does start from the phenomenological perspective instead of from the abstract perspective. So you can begin from the idea of how individuals are relating to one another in their daily lives, and then think the citation that you read, begin from there, and then think what kinds of systematic forms or structures are causing this, and then move to the dimension of the abstract. Well, what kinds of structurings in political life or in social life are perpetuating this attitude or position towards the social world as pure observers? Why do people feel this kind of powerlessness, and how can it be changed? I think, though, in that context, one would have to speak about the more abstract dimensions. That is, how what kinds of avenues are available for people in Afghanistan to actually express some kind of will.
Yeah.
What kind of avenues are being presented to them? Are they ones that ultimately could lead to self-determination, or are they forms of further domination?
Yeah. And do you think in how they struggle in post-conflict states for democratization, that this has to do with the kind of new transcritical perspective on capitalism? Probably, I mean, we try always to criticize capitalism or the globalized capitalistic systems of trade and Geldverkehr. Also, but the problem is through the critique of capitalism, we forget sometimes that in the societies in the West, through capitalization, a kind of emancipation came up at the same time. So could it be helpful to organize these societies better, that through capitalization in a way that they can have then the possibilities to organize their societies in a way that they are more independent, and where they can rethink the social relations in which they are?
Yeah, I think this is absolutely crucial. You're absolutely correct that there seems to be a certain arrogance in saying, or a kind of bad consciousness almost, in saying, well, there are no emancipatory possibilities in capitalism, and that obviously we need to think through how can these post-conflict societies attain to a rule of law? How can they secure at least these vehicles through which political emancipation has taken place in countries in the West and in democratic nations? But I think the important thing also is to think, okay, that's in a sense necessary, but there's a problem in trying to say that these societies must somehow follow some kind of pattern that has already been followed or determined by the democratic industrialized nations of today. I think that the problem happens, the ideology comes in when America, for example, talks about its projects of war as democratization, because one has to be very careful in this sense to understand that this discourse of how capitalism can be empowering or emancipating is also the ideology of the most powerful the imperial powers of the world today. So it's important to, I guess, be sensitive to how these discourses of democratization are being used, particularly for people on the left that are critical of the way of the forms that democracy has taken, for example, in America. That's obviously not ideal, and it's not some kind of model for how democracy should proceed in post-conflict or developing countries, or countries that have not achieved democracy. Mm. So I guess I would say that it's important to be attentive to how that those discourses are deployed.
Yeah. So then we listen now to another piece of music.
This is from Ornette Coleman.
All right, so let's listen. Ja, jetzt steigen wir in ein Interview mit Benjamin Buchholz. Er promoviert an der Humboldt-Universität in Berlin, und zwar über die Geschichte der Loya Jirga und inwiefern dies jetzt eben auch als ein Mythos zu verstehen ist. Er benennt den Mythos, einer dieser Mythen besteht zum Beispiel darin, dass die Loya Jirga, die große Versammlung, 2005 wurde gewählt in Afghanistan, es gibt dort jetzt ein Parlament, in dem Sinne ist die Loya Jirga jetzt übertragen auf diese Idee eines Parlaments, und da ist tatsächlich die Frage, gibt es potenzielle Stärken, diese Loya Jirga als Instrument einer spezifisch afghanischen Politik zu begründen. Und Benjamin Buchholz rekonstruiert eben auch die Entstehung der Loyalgierer in Afghanistan und versucht eben dann auch anhand von bestimmten Quellen nachzuweisen, dass es eine historische Kontinuität gibt. Es gibt zwar keine historischen Quellen vor 1922, die wir bisher kennen, die den Terminus Loyalgierer erwähnen, aber es finden sich wichtige historische Meilensteine der afghanischen Geschichte, eben wie der Befreiung von der Safavidenherrschaft, der vermeintlichen Geburtsstunde der afghanischen Nation im Jahr 1747, der neuen Verfassung von 1964 und zuletzt dann eben im Zuge des Bonner Prozesses die großen Ratsversammlungen unter der Bezeichnung Loyalgierer. Und während politische Systeme und Ideologien kamen und gingen, gilt sie als die Kontinuität in der Geschichte, in der politischen Geschichte Afghanistans. Und darüber hören wir jetzt eben ein Gespräch mit Benjamin Buchholz.
Afghanistan, vielleicht um darauf zurück oder darauf zu kommen, ist natürlich über die sprachliche Schiene einfach ein Teil der Iranistik, weil man in Afghanistan sowohl Dari spricht, was eine Form des Persischen oder die afghanische Form des Persischen ist, und zum anderen Pashtu, was ein ostiranischer Dialekt ist.
Genau, und dadurch hattest du auch schon einen Bezug zu Afghanistan und auch zu der Sprache.
Genau, ich habe als Hauptsprache während des Iranistikstudiums Farsi gelernt, was nicht sehr weit entfernt vom Dari ist. War 2001, im September 2001 bin ich für ein halbes Jahr nach Teheran, an die Universität Teheran gegangen, habe von dort im Prinzip ja das Ende des Taliban-Regimes in Afghanistan miterlebt, sozusagen in unmittelbarer Nachbarschaft. Und das hat irgendwie mein Interesse an dem Land auch geweckt. Bin dann 2003 auf eigene Faust nach Afghanistan gefahren, um sozusagen das Erwachen des Landes nach der doch recht dunklen Taliban-Zeit mitzuerleben.
Yeah.
War 3 Monate dort gewesen.
Genau, und jetzt promovierst du ja an der Humboldt-Universität, Institut für Asien- und Afrika-Wissenschaften, über die Geschichte der Loyalgierer, über die Entwicklung der großen Ratsversammlung als politische Institution und ihre Bedeutung im Modernisierungsprozess Afghanistans.
Genau.
Das ist natürlich dann doch über die Iranistik hinausgehend tatsächlich eine Themenstellung, wenn es auch darum geht, dann die politische Modernisierung sozusagen Afghanistans aktuell zu erfassen.
Naja, in erster Linie verstehe ich das Thema eigentlich historisch. Es gibt zwar heutzutage einige Abhandlungen über die Loyalgierer, einige Arbeiten über die Loyalgierer, die basieren aber in erster Linie, sagen wir, auf nicht unbedingt wissenschaftlich fundierten Fakten über ihre eigene Geschichte. Und das habe ich mir eigentlich als Ziel gesetzt, eine Gesamtdarstellung der Geschichte der Institution Loyalgierer und letztendlich auch des Begriffs Loyalgierer, von dem ich glaube, dass er recht jung ist, nämlich aus den 20er Jahren stammt, den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts, eine Geschichte dieser Institution bis in die Gegenwart zu schreiben. Darauf aufbauen, werden sich dann natürlich auch letztendlich Rückschlüsse ziehen lassen, welche Rolle die Loyalgierer in der heutigen politischen, auf der heutigen politischen Bühne Afghanistans spielen kann.
Genau, da wäre ja dann tatsächlich die Frage, was die Loyalgierer für eine Institution ist. Was kann man sich darunter vorstellen?
Da muss man, denke ich, unterscheiden zwischen der imaginierten Institution Loyalgierer und zwischen der tatsächlichen Institution Loyalgierer, wie sie auch letztendlich in der Verfassung festgehalten ist. Wenn man sich die Verfassung, die afghanische Verfassung heute anschaut, dann ist die Loyalgierer im Prinzip nichts anderes als eine verfassungsgebende Versammlung, eine Constitutional Assembly, die unter bestimmten Bedingungen die Mehrani Jirga, das ist der afghanische Senat, und die Wulusi Jirga, das ist das afghanische Repräsentantenhaus, genauso wie die Regierung, also das Kabinett, die Vorsitzende der Provinz und Distriktsräte und den obersten Gerichtshof zusammenführt, um bestimmte Entscheidungen zu treffen. Das hat also genau betrachtet erstmal noch nichts besonders Afghanisches. Wenn wir uns aber die imaginierte Institution Loya Jirga anschauen, dann müssen wir uns anschauen, was bedeutet Loya Jirga. Und das übersetzt heißt es in erster Linie große Jirga.
Mhm.
Und die Jirga an sich ist eine Ratsversammlung, die es in Afghanistan gibt. Ein, wie man vielleicht sagen kann, ein Konfliktschlichtungsinstrument. Das ist insbesondere bei der paschtunischen Bevölkerung gibt, um Konflikte, die in der Gesellschaft auftauchen, auf dem Prinzip der Konsensbildung basierend zu lösen.
Ja.
Dieses Konfliktschlichtungsinstrument wurde in den 20er Jahren von der afghanischen Regierung, sagen wir vielleicht, instrumentalisiert und auf die nationale Ebene gehoben, um staatliche Entscheidungen abzusegnen oder ja, ihnen Legitimität zu verleihen. Man hat dort versucht, die Stammesautoritäten im Land einzubinden in die Entscheidungen des jungen Zentralstaats,
ja.
Um ja, letztendlich auch, das war damals der Fall, die erste Verfassung Afghanistans abzusegnen in der Zeit Amanullah Khans.
Ja.
Und damals hat man den Begriff Jirga mit dem Zusatz Loya, also groß, versehen,
yeah.
Und aus einem, sagen wir, außerstaatlichen Phänomen ein staatliches Phänomen gemacht.
Yeah.
Dadurch war diese Stammjirga, was es ja ursprünglich war, sagen wir, im Verlauf des 20. Jahrhunderts einer entscheidenden Entwicklung und Veränderung vor allem unterworfen. Nämlich dadurch, dass sie durch den Staat vereinnahmt wurde, bis dahin, dass sie heute letztendlich ja vielleicht eher eine moderne Institution als eine autochthone Institution ist.
Mhm. Ja.
In der Imagination aber, wenn wir uns den Begriff Loya Jirga anschauen und was er in Afghanistan hervorruft, ist es immer noch eine autochthone Institution. Insofern ja, muss man da doch stark unterscheiden zwischen der imaginierten und der tatsächlichen Rolle der Loya Jirga.
Ja, genau, da wäre es ja tatsächlich auch spannend, auf diesen Begriff der Schmerzbehandlung für die afghanische Nation zu kommen und was das eben tatsächlich bedeutet, dass die Loya Jirga jetzt als eine Art heimische Medizin stilisiert wird, die afghanische Nation schlucken muss, um sich eben selbst zu heilen. Wie verbirgt sich dahinter eben auch, dass die Loya Jirga als ein politischer Mythos verstanden wird? Also das ist ja, das steht ja dann eigentlich auch im Widerspruch so ein bisschen. Politischer Mythos und eben Medizin, die man schlucken muss.
Eigentlich steht das nicht im Widerspruch. Eigentlich macht dieses Bild, also das ist ja nur eins von vielen Bildern, mit dem die Loya Jirga versehen wurde, macht gerade diesen Mythos aus.
Ja.
Das mythenhafte Loya Jirga wird sicherlich ein Teil dieser Arbeit über die Institution Loya Jirga sein. In dem Zuge habe ich mich, als ich letzten Herbst in Afghanistan war, ein bisschen mit afghanischen Zeitungen befasst, insbesondere auch während der 80er und 90er Jahre, und mir dort mal angeschaut, mit welchen Attributen, mit welchen Bildern hat insbesondere die staatliche Presse die Institution Loya Jirga verbunden. Und da kamen halt immer wieder, sagen wir mal, Phrasen wie Schmerzbehandlung für die afghanische Nation, die Loya Jirga ist der afghanische Weg, den Problemen des Landes Herr zu werden, oder die Loya Jirga ist Ausweg für Volk und Vaterland aus dem Feuer des Krieges. Und das ist, sagen wir, ein Aspekt von Mythen, dass sie herangezogen werden, um einfache politische Lösungen für doch sehr komplexe Probleme anzubieten. Was ich, ob sie diesem Anspruch letztendlich gerecht werden können, steht natürlich in Frage. Aber sie werden oftmals angenommen von den Adressaten als solches. Und darin steckt letztendlich dann auch ihre Kraft. Und darin steckt dann auch die Kraft der Lujajirga, dass sie unabhängig von ihren tatsächlichen Möglichkeiten, und die stehen tatsächlich in Frage, wenn wir uns auch die letzten beiden Lujajirgas, an denen es ja doch sehr starke Kritik gab, wenn man sich diese tatsächlichen Möglichkeiten anschaut und dem gegenüberstellt, als was sie herangezogen werden.
Ja, das heißt, als was werden sie herangezogen?
Als Lösungsmittel, als
diese Medizin.
Genau, diese Medizin, was sie aber letztendlich ja nicht sein müssen.
Ja.
Aber wenn wir uns Afghanistan anschauen und insbesondere die schweren Krisen, die das Land durchgemacht hat, ging es immer wieder darum, einen Ansatzpunkt zu finden, der einem die Möglichkeit gibt, alle verschiedensten politischen, ethnischen und gesellschaftlichen Facetten und Gruppierungen des Landes unter einem Dach zusammenzuführen. Und das hat nun mal die Lujajirga angeboten.
Ja.
Das bietet die Lujajirga an.
Ja.
Nicht als Institution selbst, sondern als imaginierte Institution.
Ja. Und aber an sich hat die Lujajirga ja auch tatsächlich existiert, auch gerade in den 60er Jahren. Und ich weiß nicht, ob du in deiner Arbeit schon so weit gekommen bist, dass du dir auch Quellen angeschaut hast aus den 60er Jahren, die dort beschreiben, was in der Lujajirga passierte, wie dort etwas ausgehandelt wurde, zum Beispiel.
Wie etwas dort ausgehandelt wurde,
ja,
habe ich noch nicht bearbeitet.
Ja.
Ich habe mittlerweile Quellen gefunden, also Protokolle von der 1964er Lujajirga. In den 60er Jahren gab es eine, die war 1964. Dort wurde die erste Verfassung mit einem demokratischen Ansatz verabschiedet.
Ja.
Es wurden dort, und das war eigentlich auf fast allen Lujajirgas der Fall, Entscheidungen per Mehrheitsprinzip herbeigeführt. Und das ist eigentlich ja schon mal ein grundlegender Unterschied zur Stammesjirga, die auf Konsens basiert.
Mhm.
Es wird also letztendlich nicht abgestimmt und es gibt am Ende einen Gewinner und einen Verlierer, sondern es wird ein Konsens hergestellt, mit dem sich alle Beteiligten zufrieden sehen können.
Yeah.
Und bei der Lujajirga ist es so, dass abgestimmt wird über bestimmte Fragen, und das Ergebnis dieser Abstimmung, dieses Mehrheitsprinzip, ist dann die Entscheidung. Darin liegt eigentlich ein grundlegender Unterschied, was letztendlich auch die Lujajirga von ihrem lokalen Pendant entfernt.
Yeah.
Dieser Unterschied existiert aber nicht im Bewusstsein der Bevölkerung, und das macht gerade die Stärke aus.
Aha.
Weil die Bevölkerung in der Lujajirga im Prinzip nur eine Weiterführung der lokalen Jirga, die sie aus ihrem eigenen gesellschaftlichen Leben kennen, auf die nationale Ebene sehen. Und darin liegt, wie gesagt, die Stärke.
Ja. Oh ja. Und Lujajirga, wie kann man das jetzt auch nochmal vielleicht ganz kurz, ich weiß nicht, hast du dir auch die kleinen Stammesjirgas zum Beispiel angeschaut oder an so etwas teilgenommen in Afghanistan?
Ich hatte leider diesmal nicht die Möglichkeit, in den Süden, was eigentlich am naheliegendsten gewesen wäre, zu fahren. Da war leider, sagen wir, die Sicherheitssituation nicht dementsprechend. Ich bin nur nach Norden gefahren, nach Mazar Sharif.
Ja.
Und dort habe ich sowas leider nicht gefunden.
Ja. Aber es wäre, wenn du jetzt nochmal nach Kabul, also nach Afghanistan fährst, wäre das wahrscheinlich auch ein Aspekt, dass du dir das im Vergleich nochmal anschaust.
Das wäre ein sehr interessanter Aspekt. Man muss natürlich auch, sagen wir, für die eigene Arbeit versuchen, das alles in einem machbaren Rahmen zu halten. Und es ist ja nicht so, dass es über Stammesjirgas noch nicht gibt. Es gibt Arbeiten darüber. Ja, und ich denke, das wird im Großen und Ganzen, um Vergleiche anzustellen, reichen eigentlich die Analysen oder die besonders ethnologischen Arbeiten, die es zu Dzsirigas gibt, dürften eigentlich für das Ziel der Arbeit ausreichen.
Ja, ah ja, okay.
Und das wäre natürlich nichtsdestotrotz für mich persönlich interessant, mir so etwas mal anzuschauen, um auch, mal gesehen zu haben, über was man da redet.
Ja, es könnte sein, dass du noch Soziologe wirst. Auf jeden Fall, die Frage ist ja dann auch noch, inwiefern man eben von einer zunehmenden Demokratisierung dann in Afghanistan ausgehen kann. Und wenn du jetzt tatsächlich die Loja Dzsirga in Afghanistan beobachten konntest, was passiert genau in den Versammlungen? In einer großen Dzsirga kann man sich ja wahrscheinlich schwierig kann man schwierig zu einem Konsens jeweils kommen. Aber mir wurde erzählt, dass da zum Teil einfach Wasserflaschen geworfen werden in dem Parlamentsgebäude. Was genau passiert da und konntest du dir das anschauen?
Also ich selbst war nicht dort gewesen, aber sagen wir, an den Wasserflaschen sollte man nicht festmachen. Man sieht ja oft im Fernsehen vielleicht auch Szenen aus dem italienischen Parlament oder aus dem Parlament in Japan, wo die Abgeordneten aufeinander losgehen. Aber was die Frage des Konsenses angeht, ist ganz interessant, dass bei Loja Dzsirga letztendlich nicht nur das wichtig ist, was sozusagen auf der Bühne passiert, in dem Versammlungsraum an sich und während der Veranstaltung, sondern was hinter der Bühne passiert, nämlich die, und dort finden dann sicherlich Dzsirgas im klassischen Sinne statt, wo nämlich Abgeordnete von Loja Dzsirga im Hintergrund diskutieren, was eine mögliche Entscheidung sein kann, so dass die Entscheidungen letztendlich vielleicht schon vor der Abstimmung feststehen. Und eben hinter der Bühne wird dann versucht, einen Konsens herzustellen.
Ja.
Die Loja Dzsirga, die Veranstaltung an sich ist dann vielleicht, um es etwas profan auszudrücken, etwas mehr auch eine Show.
Ja. Okay.
Was die Demokratisierung angeht, würde ich es nicht an der Loja Dzsirga festmachen. Das ist.
Das sind viele Aspekte, die da wahrscheinlich.
Genau, das war ein zweifaches Event jetzt in der Post-Taliban-Zeit. Das habe ich mehr als einen Anstoß gesehen, als einen Ansatzpunkt, von dem etwas Neues ausgehen kann. Tatsächlich wichtig sind heute die Mishrano Dzsirga und die Wulusi Dzsirga. Das sind die beiden Parlamentskammern, die gewählt wurden, wo letztendlich die Entscheidungen getroffen werden sollten, die für das Land wichtig sind heute. Und das sind die Institutionen, die man stärken sollte, weil die letztendlich die mögliche Demokratisierung Afghanistans ausmachen.
Ja.
Wenn wir über die generelle Frage, ob Afghanistan demokratisierbar ist, sprechen, dann ist, glaube ich, mit Blick auf Afghanistan und wie letztendlich auch auf jedes andere Land, das sich auf den Weg der Demokratisierung macht, entscheidend, ob die Demokratie als politisches System den Menschen dort Vorteile bringt. Und da muss man sich die Prioritäten der Afghanen anschauen. Und die sind sicherlich Frieden oder Sicherheit, Wohlstand, soziale Gerechtigkeit, aber auch politische Souveränität. Und daran wird letztendlich das System Demokratie gemessen werden von den Menschen und auch die Akzeptanz des Systems Demokratie gemessen werden.
Ja, und dabei sollten natürlich dann auch die staatlichen Strukturen gefestigt werden. Karzai gilt ja eigentlich nur als Bürgermeister Kabuls und nicht als Präsident Afghanistans. Da ist die Frage, ob die Loja Dzsirga da tatsächlich auch dieses einheitsstiftende Moment sein kann, den Afghanen zu vermitteln, dass sie ein Volk sind, eine Kulturnation, die sich auch selbst befrieden kann, zum Beispiel. Also, ist das etwas, das man so...
das da sind wir gerade an dem Punkt, dass man, wenn man möchte, alles in dieses Label Luya Jirga hineintransferieren kann. Die Frage ist aber, ob Afghanistan das wirklich nötig hat, eine Institution sich zu suchen, in die man all diese Wünsche von Nationen, von autochthonen Afghanisch hineintransferieren kann, oder ob es nicht wichtig ist, sagen wir, die neuen Institutionen, wie das Parlament, wie den Senat, zu stützen. Ich habe dort zum Beispiel ein Gespräch geführt mit einem Politikwissenschaftler an der Balkh University, das ist in Mazar-e-Sharif, selbst ein Hazara, und der konnte zum Beispiel mit der Institution Luya Jirga wenig anfangen. Aha. Die Institution Luya Jirga geht hervor, oder allein schon begrifflich hervor, wie gesagt, große Jirga aus einer paschtunischen Stammestradition, mit der zum Beispiel die Hazara wenig anfangen können.
Genau, weil sie ja auch keine Paschtunen sind.
Genau.
Und die Frage, untersuchst du dann auch die Hazaras, wie diese Vorstellung?